Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und in Rosenheim sitzt der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Dr. Zara, hallo an alle da draußen. Langsam können wir wirklich, also müssen wir noch ein Medizinstudium hinterherlegen, wenn es so weitergeht.
Genau, wir steigen nämlich wieder ein mit einer schweren Verletzung, mit Breaking News. Wir nehmen am Montagabend auf. Am Nachmittag kam die Nachricht, dass Sophia Gottscher ihre Saison beenden muss. Sie hat sich das Schienbein gebrochen, ihre Saison ist vorbei. Tobias, was fällt dir dazu ein? Was ist so die erste Reaktion?
Ja, klar, es kann immer passieren in dem Sport, aber es reicht jetzt so langsam. Also es hört ja nicht mehr auf. Eine Horrorverletzung nach der anderen und die ganz großen Namen halt. Ja, das finde ich so krass ungewöhnlich in der Saison, dass wir einen Top-Player nach dem anderen verlieren. Für sie extrem bitter. Schienbeinbruch ist nichts, was ein Skifahrer, also das kann keiner gebrauchen, aber über Thematik Schien- und Wadenbein haben wir schon öfter gesprochen. Das sind die Stellen, wo halt der Skischuh sitzt und auch über Kreuzbandrisse haben wir gesprochen. Da sind wir inzwischen so weit, okay, das stellt man wieder her. Die haben so starke Muskulatur, dass sie da Gelenke immer eigentlich ganz gut ausgleichen können, aber Schienbeinbruch, Unschienbein, Knöchel, Scheiße, das in dem Training. Es wird berichtet, dass sie in der Rechtskurve mit dem rechten Bein gegen ein Tor prallt. Das siehst du mal, wie schnell sowas passiert. Weil das klingt ja jetzt eigentlich erstmal so nach Routine.
Ja, es klingt für mich nach Einfädler, nicht? Wenn sie das so beschreiben.
Das meine ich, genau. Ja. Und Einfädler und dass man auch mal ein Tor berührt und sowas, das meine ich mit dem Begriff Routine. Also das klingt jetzt nicht so nach, boah, krass, da kam eine Welle, Sprung verhauen, so Dinge, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Aber ja, man sieht's, dann passieren die offensichtlichen Dinge, aber dann passieren auch unscheinbare Dinge, Landungen oder Petra Vlhovas Kreuzbandriss sah sehr unscheinbar aus. Jetzt liest man sowas und ja, das ist natürlich extrem bitter und ja, sie ist 31, sie hat natürlich schon auch eine Verletzungsgeschichte. Sie hat damals die Heim-WM verpasst in Cortina d'Ampezzo und ja, ich sag's ja immer wieder, das Einzige, was jetzt so ein bisschen trösten kann, ist, dass die Olympischen Spiele noch weit genug weg sind. Nichtsdestotrotz hart, bitter und ja, tut mir wahnsinnig leid für sie. Und ja, wird halt jetzt wieder zur Konsequenz haben. Wir werden am Ende der Saison, werden wir über Kugelverteilungen sprechen mit sehr vielen hätte, wäre, wenns und abers. Ist halt nächstes Kapitel davon.
Ja, das stimmt. Gottscher führt im Abfahrtsweltcup, da sind 5 von 9 Rennen gefahren. Sie hat 89 Punkte Vorsprung auf Stefanie Venier. Wie gesagt, 4 Rennen sind noch offen. 4 Chancen theoretisch. Kann natürlich sein, dass da was abgesagt wird, aber ja, 89 Punkte, das wäre ja theoretisch schon in einem Rennen aufzuholen, ja. Sophia Gottscher zuletzt ja auch noch in Kronplatz so gut gefahren, im Riesenslalom 5. geworden, dort richtig, richtig stark, auch insgesamt im Gesamtweltcup 5. Aber ja, ich glaube, wir können es beschließen mit dem Wunsch, dass wir hoffen, dass sie sich davon erholt und dass sie wieder zurückkommt und wieder wirklich zu alter Stärke findet, wenn das einer zuzutrauen ist, dann der Sophia Gottscher auf jeden Fall nach vielen Verletzungen schon auch zurückgekommen. Bevor wir über das Rennen vom Wochenende in Chamonix reden, ein kleiner Hinweis unseres Werbepartners, denn egal ob der Schnee sulzig ist, weich ist oder die Piste richtig hart, Boafit hat einen, wie ich finde, sehr, sehr guten, idealen Skischuh erarbeitet, nämlich ein Verschlusssystem für Skischuhe, dass man dem Fuß ideal und perfekt anpassen kann. Sie haben da wirklich mehr als 5 Jahre an diesem System gearbeitet, unter anderem mit Benny Reich, der da so der auch der ja, Markenbotschafter ist von Boafit. Und ich habe das ja auch schon mal testen können. Das ist wirklich ein großer Unterschied, weil das Besondere an diesem Verschlusssystem ist, dass man mit einem Rädchen den Verschluss wirklich festziehen kann. Man kann das ja mal sich anhören. Also wenn man an diesem Rädchen dreht, dann zieht es das fest, und wenn man es wieder lockern will, zieht man einfach dieses Rädchen heraus, und dann lockert sich das System auch wieder. Das kann man Millimeter genau einstellen, und das ist eben der große Unterschied zu so klassischen Schnallen, wie man sie ursprünglich jetzt kennt und wie sie eigentlich Standard sind seit vielen Jahren. Dieses System umschließt die Schale, die Schale umschließt bei diesem System den Fuß gleichmäßig, und das sorgt dafür, dass die Ferse optimal hält und die Kante in der Folge dann optimal greift. Ihr könnt euch das ja mal anschauen, wenn euch das interessiert. Unter www.boafit.com sieht man, wie das ausschaut und wie das funktioniert, auf www.boafit.com. Am Wochenende, lieber Tobias, haben wir in Chamonix einen Slalom gehabt, und das entwickelt sich mittlerweile schon zu einem speziellen Rennen. Ja, haben wir nicht zum ersten Mal so gesehen. Daniel Jühl hat das Rennen gewonnen von 30 auf 1. Ich habe das Rennen ursprünglich nicht live gesehen, habe es mir im Nachhinein angeschaut. Und die Headline liest sich ja wirklich nett und toll. Ja, ist mal was Neues, ein Rekord, ja, besser geht's nicht, so eine Aufholjagd. Dann habe ich das Rennen nachgeschaut, in dem Wissen eben, und es war ein bisschen zart anzusehen, ja. Irgendwie, mir macht das ja fast schon sogar, ein bisschen bedrückt, ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber so ein bisschen bedrückt, weil das vielleicht in Zukunft noch immer öfter vorkommt, dass man dann solche Pistenbedingungen hat, das meine ich eben, ja. Ich war am Wochenende in Saalbach, dazu kommen wir in Kürze auch noch. Da war es genauso sulzig, muss man sagen. Es war richtig warm, hat bis zu 10 Grad gehabt da im Zielbereich. Die Sonne hat gescheint, ja, und wir haben Anfang Februar eigentlich, weil jetzt ja irgendwie so Hochsaison, das war schade. Und sehr besonders, Tobias, ich weiß nicht, wo du das Rennen gesehen hast, im ORF haben sie die Fahrt von Daniel Jühl nicht gezeigt, es gab ja so Zeitnehmungsprobleme zu Beginn des zweiten Durchgangs, da hat es irgendwie Probleme gegeben, das hat sich verzögert, das Ganze, und dann haben sie zum Frauenskispringen umgeschaltet und dann sind sie zu Platz 29, das war Österreicher, der Joshua Sturm war da, sind sie dann wieder eingestiegen. Und dann haben sie noch gesagt, im Nachhinein natürlich sehr lustig, aber dann haben sie noch gesagt im Kommentar, ja, da waren Fehler dabei beim Jühl, schauen wir mal, ob das irgendwie reicht, aber perfekte Fahrt war das nicht. Es war sehr lustig, und die Siegerfahrt hat man dann erst eigentlich im Nachhinein in der Analyse sehen können. Was sind deine Gedanken zu Chamonix? Du hast einmal den Kopf genickt dazu. Wie ist es dir gegangen mit dem Rennen?
Also zuallererst, wir haben eine Zuschrift bekommen, dass wir den Namen immer falsch aussprechen.
Ja.
Es ist wohl Daniel Jühl.
Aha. Und so. Wir sagen es immer,
Jühl mal Jühl, keine Ahnung. Also
wir nehmen uns immer die schottischen Vorfahren raus, gell?
Ja. Wir sind da immer sehr, sehr wechselhaft und schwankend. Und man hört es tatsächlich auch immer wieder mal ein bisschen anders so. Aber es ist ein Zuhörer aus der Schweiz. Wir geloben Besserung. Ja. Du hast jetzt zum letzten Mal hier hoffentlich Jühl gehört, ja. Okay. Aber man muss schon sagen, in Sachen Sprachen, da macht's ihr Schweizer es uns tatsächlich auch nicht immer leicht. So, also nichts Böse von mir gemeint, aber es ist nicht immer ganz leicht. Aber wir geloben Besserung. Daniel Jühl, ja. überhaupt keine Kritik an den Kollegen jetzt vom ORF.
Ja.
Mei, es ist Chamonix, es ist dort auch keine Seltenheit, dass es von hinten noch nach vorne geht, aber dass es von 30 auf 1 geht, wir reden über Sportgeschichte, gab es noch nicht.
So. Genau.
Also von daher ganz komisch. Ich dachte, also ich habe mich auch nicht so ganz wohl gefühlt, je näher das Ganze dann gekommen ist, aber dachte schon so, es kann nicht, also ganz reichen für ganz nach vorne. Erst dachte ich so, ja, gut, Chacha gut aus Top 15, dann Top 10. Oder ist das Stockerl möglich, dass er das Ding sogar noch gewinnt? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, und man muss sich ja überlegen, er wäre ja um ein Haar ausgeschieden. Also du wirst ja nicht von ungefähr
genau, ja, ja.
30. Nach dem ersten Durchgang, weil das stand spitz auf Knopf, dass er überhaupt in diesen Durchgang kommt.
Ja. 500stel also, waren es, ja, Abstand. Ja,
Fabian genau. X. Schwartz, das ist jetzt Schwedisch, also an alle Schweden da draußen.
Bitte, ja,
meldet euch unbedingt, das sind 500stel. Und das ist ja überhaupt nichts. So. Und da entscheidet sich dann letztlich überhaupt, dass er in dieses Segment kommt. Und ich fand, Linus Strasser hat es ganz gut beschrieben, dass es eigentlich er weiß nicht so ganz, wie er solche Dinge jetzt in Zukunft in Chamonix, also der spricht gezielt über Chamonix, wie er sowas angehen soll. Ja, der war 17. nach dem ersten Durchgang. Dann sagt er so, ja, wo soll ich mich eigentlich klassifizieren? Mhm. Eigentlich wäre es besser gewesen, so noch ein bisschen was liegen zu lassen, um eine bessere Piste zu haben, um dann weiter nach vorne zu kommen zu können. Also sportlich unheimlich schwer, jetzt das zu bewerten. Nichtsdestotrotz, er hat's gewonnen und er hat natürlich auch eine super Fahrt hingelegt. Also im zweiten Lauf müssen wir überhaupt nicht sprechen, weil sonst sähe das Klassement am Ende noch ganz anders aus, weil die im Endeffekt direkt hinter ihm liegen, ist Loic Meillard als Fünfter, Clément Noël der Erste war nach dem ersten Durchgang, Manuel Feller war Dritter, Dominik Raschner war Sechster, Henrik Kristoffersen war Siebter, also ist jetzt nicht so, dass die im ersten ganz vorne waren, überhaupt keine Chance mehr hatten. Du musstest natürlich auch echt einen richtig guten zweiten Lauf runterballern. Den hat er gemacht, aber wenn du 30. bist, fährst natürlich dann auch als Daniel Juhl, fährst natürlich auch anders, wie wenn du was zu verlieren hast. Ja, also läuft ihm voll rein in die Karten, Sportgeschichte geschrieben, Weltcup gewonnen, okay. Ist in Ordnung, sei ihm vergönnt. Und wenn wir jetzt über Bedingungen sprechen, jetzt haben wir wirklich ein paar Phasen und ein paar Wochen gehabt, wo es tatsächlich gut lief.
Ja.
Mhm. Wo wir da auch recht wenig drüber gesprochen haben. Jetzt ist Anfang Februar, jetzt reden wir wieder drüber. Ja, okay, gehört halt leider mit dazu. Gerade in vielen anderen Sportarten auch eine Diskussion, eine Thematik. Wir haben jetzt im Vorgespräch gerade kurz über die Biathlon-WM gesprochen, die jetzt dann losgeht. Mhm. Da ist es echt auch richtig, richtig mies, was die Bedingungen angeht. Skispringen in Willingen am Wochenende, das war wirklich grenzwertig. Also da haben wir schon über unfaire Verhältnisse gesprochen. Und in so einem Slalom hast du zwei Durchgänge und klar, eine Piste lässt nach. Ja, ich fand andere Slaloms auch cooler, um es jetzt mal ganz lange auszuführen und deine eigentliche Frage abzukürzen.
Es ist natürlich ein simpler Hang, sagen wir mal, vom Gelände her nicht sonderlich steil. Man hat ganz klar gesehen, warum sie da ja die Speedrennen abgesagt haben. Also es war ja wirklich schwierig, diesen Slalomhang da ready zu bekommen. Ja, so ist es, gell? Juhl, so heißt er nämlich, sagt natürlich auch, hat dann nach dem Rennen gesagt, ja, ich hatte natürlich großes Glück. Ich hatte Glück, dass ich überhaupt drin bin. Nach den ersten 15 hat er ja sowieso schon geglaubt, ja, passt, ich kann abreisen, dass sie das da ausgegangen ist und dann perfekte Bedingungen gehabt. Das hat er alles natürlich eingesehen. Und was man auch sagen muss, dieser Slalom in Chamonix, der ist schon sehr kurz auf der kurzen Seite. 49 Sekunden war Jules Zeit im ersten Durchgang, 47 im zweiten. Da gibt es schon einige Slaloms, die nur, weiß nicht, 10 Tore mehr haben, durchaus. Das hat es dann natürlich auch zur Folge gehabt, dass da die Zeitabstände knapp waren. Also der Jules war ja, ich glaube, weniger als 2 Sekunden auf der Bestzeit vom Clément Noël weg. Und das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Ja, der Benny Reich hat da auch mal in Schladming gewonnen von 21, weil da einfach die Zeitabstände richtig knapp waren und dann ist das schon gegangen. Auch auf Pisten, die durchaus noch gut halten.
Sie sind ja in Summe Irrsinn. Also Chad Seymour aus den USA wird 28. und ist nach 2 Durchgängen eine Sekunde und 2 Hundertstel zurück auf die Siegerzeit.
Da hat es dann so ein bisschen einen Gummibandeffekt gegeben, ne? Es ist knapp gewesen nach dem ersten Lauf und dann ist es nochmal knapper geworden, ja, und dann bist du ja schnell zurückgerattert, gell? Mit ein paar Zehntel schon Unterschied machen da viel aus, ja. Gewonnen hat er vor Loïc Méard auf Platz 2. Clément Noël hat es dann als Dritter ins Ziel geschafft und sie dann ziemlich, ziemlich geärgert. Er hat gleich mal an die Bande geschlagen. Also Doppelsieg für die Schweizer. Méard war richtig happy. Der hat sich fast noch mehr gefreut im Ziel als der Jul, wie dann Noël im Ziel war. Sehr cool auf jeden Fall. Für ihn, ja, da. So eine leichte Aufwärtstendenz bilde ich mir ein, ist bei mir auch schon da. Wir haben ja auch über seine Bindungsthematik schon gesprochen. Das wird ihm sicher Sicherheit geben und ihn freuen. Der war eben auch nach dem ersten Lauf Fünfter. Er war einer dieser wenigen, die im ersten Lauf gut waren und sich dann noch verbessern konnten von der Positionierung her, von der Platzierung her. 17. Laufzeit und dann hat er sich auf Platz 2 vorgefahren. Und die anderen Schweizer, Zennhäuser, Rochard, Ernie, Neef, die wurden eigentlich Opfer ihres ersten guten Laufs und ihres eigenen guten Rennens zuerst. Zennhäuser hat ja da, glaube ich, im vergangenen Jahr gewonnen. Die sind dann ein bisschen abgeschlagen gewesen, aber ja, beim Rochard habe ich mal wieder auch, der war bei der letzten Zwischenzeit noch richtig gut unterwegs, hat dann unten viel verloren, dass der eigentlich auch gut in Form ist, aber die Schweizer, glaube ich, müssen sich da nicht so große Sorgen machen und ein Ausreißerrennen mit einem Doppelsieg für die Schweizer, sicher cool für sie. Du hast den Linus schon angesprochen, der war ein bisschen, ich habe ein Video dann gesehen im BR auf Instagram. Da war er schon grantig, gell? Das war irgendwie, ja. Der hat natürlich Blut geleckt, ja, nach den 2 Siegen.
Sicher, wenn du so gut in Form bist und dann solche Bedingungen vorfindest, ja, schwierig. Dann kann ich schon verstehen, dass er da angefressen ist. Und er ist halt auch so, er benennt die Dinge dann auch beim Namen, sagt aber selbst auch, und jeder, der den ersten Lauf von ihm gesehen hat, da war unten schon ein Bock drin. Also da hat er einen fetten Fehler gemacht, der ihm einige Zehntel gekostet hat. Wahrscheinlich die Zehntel, die eine bessere Startnummer für den zweiten Lauf ihm gegeben hätte. Aber klar, das weiß man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Also er nimmt sich da selbst nicht raus aus der Verantwortung, sagt aber schon auch, hey, es ist irgendwie gefühlt jedes Mal hier so. Mhm. Also ist ja nichts, was wir jetzt zum allerersten Mal sehen. Und ja, wollen wir es jedes Jahr sehen? Ich will jetzt den Weltcup-Standort nicht in Frage stellen, aber perspektivisch muss man sich, glaube ich, sowas genau anschauen, wie auch eine Langzeitentwicklung da ist. Und genau, das sind die Punkte, die er anspricht. Und ganz ehrlich, gibt nichts, was man argumentativ dagegen sagen kann. Dass es die letzten Jahre so ist und war, ist so. Also das saugt er sich nicht aus den Fingern, dass er selbst Fehler eingesteht. Immer gut, nicht nur auf andere schauen, auch bei sich selber mal nachblicken, was da eigentlich los war. Und alles andere sagt, ja, er lässt sich davon jetzt aber auch nicht aus dem Konzept bringen. Sagt, ja, mei, das ist halt auch Skifahren. Kommt vor, passiert, abhaken, weitermachen. Jetzt geht's nach Bansko und da volle Attacke wieder, wenn es möglich ist. Also alles okay, nichts passiert, nichts Dramatisches. Die Saison kann ihm eh keiner mehr kaputt machen. Den Job hat er erledigt, ja. Wird wahnsinnig viel gesprochen über ihn. Also geht mir in Deutschland relativ selten so, dass man wenn viele Leute wissen natürlich, was ich beruflich mache, aber jetzt auch so ich war auf einem Geburtstag am Samstag und da waren viele Leute, die ich selten sehe, aber sehr viele sprechen mich dann drauf an und sagen so, krass, der Typ, der Slalom-Typ, die wussten nicht mal mehr genau, wie er heißt. Ja. Aber es ist schon Thema. Also er hat sich da tatsächlich schon auch in die öffentliche Präsenz gefahren. Gast im aktuellen Sportstudio im ZDF, was in der Regel eigentlich nur aus Fußball leider besteht. Ja. Aber selbst da war es Thema. Also mit diesen Siegen in Kitzbühel und Schladming, da hat er sich echt einen Namen gemacht, den er nicht nur bei den Insidern schon hatte. Und ja, das ist, war schon auffällig. Also wie oft dann Leute, die sonst mit Skialpin echt nichts zu tun haben, mich dann auf ihn angesprochen haben und ich denen dann schon erstmal erklären musste, so ganz überraschend ist die Geschichte nicht. Ja. Der Kollege Strasser kann einen Slalom fahren. Also ich bin hier nicht durch, habe kein Autokorso durch Rosenheim gemacht und sagt, das ist die Sensation des Jahres. Aber schön zu sehen, dass der Sport doch noch auch Leute erreichen kann, die nicht in der Nische drin sind, sondern dass er Strahlkraft hat. Und genau deswegen, ja, der Strasser, den bringt sowas nicht mehr aus dem Konzept. Mhm. Dafür hat er zu viele Auf und Abs in seiner Laufbahn schon hinter sich. Und ich glaube, da wird's viele Kollegen von ihm geben, die dann auch gesagt haben, ja, das war ein sehr, sehr eigenes Rennen. Und deswegen, ja, bringt's ihn nicht raus. Ich denke auch an Sebastian Holzmann, der jetzt mal ausgeschieden ist. Wir haben ja die Konstanz immer gelobt. Den bringt's auch nicht raus. Für einen jungen Linus Witte, der ist auch ausgeschieden. Anton Tremmel, Fabian Himmelsbach sind nicht in den zweiten Lauf gekommen. Okay, nicht das coolste Wochenende für den DSV, aber es waren schon coole Wochenenden dabei und es kommen noch welche, von daher. Take it. Was natürlich so ein kleiner Wermutstropfen ist, diese Duell um die kleine Kugel und die Chance ist in diesem Jahr schon für Strasser noch da. Sie existiert noch, aber Manuel Feller wird natürlich Vierter und macht hier schon Punkte gut, die sich Strasser eigentlich nicht leisten kann, weil der Vorsprung von Feller berechtigterweise, er fährt natürlich auch die konstantere Saison, der war schon da. Je mehr Rennen vergehen, je mehr das dadurch anwächst, umso unwahrscheinlicher wird die Geschichte und umso realistischer wird ein Kugelsieg für Manuel Feller, den ich persönlich aber ehrlich gesagt tatsächlich auch cool finde, weil ich glaube, den hat man beide nicht auf dem Schirm, dass das passieren könnte und näher rückt, sagen wir es mal so.
Ja, der wird natürlich jetzt laufend darauf angesprochen, gell? Nach jedem Rennen auch in der Wertung, das ist ja was Gutes jetzt. Ja, also Platz 4 mal, ja, finde ich gut, finde ich eigentlich sogar sehr gut, weil er jetzt auch eben bei komplett anderen Bedingungen, auf einem komplett anderen Hang auch wieder quasi abgeliefert hat. Das gefällt mir sehr gut. Er wird darauf angesprochen, versucht natürlich, sich damit Stehsätzen, für ihn sehr ungewohnt, drüber zu handeln. aber ja, es sind jetzt fast 170 Punkte Vorsprung auf Strasser. Es sind noch 5 Rennen, ja, 7 haben wir gesehen, 5 sind es noch, also jetzt über der Halbzeit. Es kommen noch Fernreisen, also sie fahren ja auch einen Slalom in den USA. Wie gehen sie damit um? Es gibt ja in ÖSV nach wie vor viele quasi Kritiker, die es dem Feller noch nicht zutrauen und die quasi sagen, ja, der scheidet ja immer nur aus, obwohl der noch nie ausgeschieden ist in dieser Saison. Aber ja, nee, klingt halt nicht so geil wie der Satz, der fällt immer nur aus.
Genau, totaler Bullshit, Mann. Er ist mit Abstand der Beste.
Genau, genau.
Weil eine kleine Kugel ist ein Ausdruck von Konstanz. So. Er ist nicht einmal ausgeschieden und die schlechteste Platzierung im Slalom ist ein 5. Platz, genau, liebe Freunde. So, und vor Linus Strassers Doppelsieg haben wir über Platz 9 und solche Sachen geredet. Mhm. Also jeder, der das dem noch madig machen will, sorry, ey, dem entweder er hört jetzt hier zu oder ich schicke ihm die Ergebnislisten, weil die Kugel heißt, du warst der Konstanteste und Beste. Mhm. Die Ergebnisse sind der Wahnsinn. Mann, mit der Fluktuation, die wir jetzt hier sehen, ja, man hört immer wieder aus dem Training, Clément Noël sagt das selber, ich fahre da allen um die Ohren. Ja, wenn der Kollege Noël, und das glaube ich ihm, das glaube ich allen, natürlich. Mhm. Und wenn Clément Noël, wir wissen alle, wenn der mal einen runterbringt, dann ist er auch der Beste. Wahrscheinlich. Aber mit wahrscheinlich und wenn und hier und da, dafür gibt's keine Kugel. sondern für solche Ergebnisse, wie sie Manuel Feller abliefert, dafür gibt es eine Kugel. Und deswegen, ja, auch wenn ich es Linus natürlich immer gönne, aber in dem Fall, wer so eine Saison fährt, als Manuel Feller, dem man es nicht mehr wirklich zugetraut hat, ja, der darf sie haben, ey, sorry, also.
Na, stimmt schon. Ich find's großartig, natürlich, finde den Typen super. Er sagt seine Meinung. Er ist eine extreme Bereicherung für den Sport, und dass es ihm jetzt bis jetzt so aufgeht in diesem Winter, ist sicher überraschend, und dass es so durchzieht bis jetzt, bis in den Februar hinein, da deutlich führt, ist schon richtig cool. Es war ja vor ein paar Wochen noch eigentlich das Duell ein bisschen Feller gegen McGrath, und McGrath ist jetzt eigentlich zum dritten Mal rausgeflogen. Gut, er ist ins Ziel gekommen, aber ganz schwerer Bock gehabt, Platz 30. In Kitzbühel und in Schladming ist er ausgeschieden. Also der ist ja, das kannst du dir eigentlich nicht leisten. Jetzt ist eben hinter Strasser dann Juul, der Dritte, aber das sind schon 200 Punkte, die Juul da hinter ist, hinterm Feller. Ja. Macht Spaß aus österreichischer Sicht, diese Disziplin, und sehr cool. Ja, was auch dazu kommt, ist, dass Dominik Raschner sich da festsetzt. Jetzt wieder der zweitbeste Österreicher auf Platz 5, direkt hinter Feller. Der bestätigt das, hat noch immer eine Startnummer jenseits der 20. Genau, mit 22 ist er gefahren. Aber ja, liefert da jetzt wirklich ab. Ist echt ein guter Techniker mittlerweile geworden. Im Riesenslalom geht es ihm ja auch schon auf, teilweise. Also das ist sehr erfreulich aus rot-weiß-roter Sicht. Und dann gibt es noch die Partie, sage ich jetzt einmal, Strolz, Gstrein, Matt, Pertl, die treten so ein bisschen auf der Stelle. Gell? Ich meine, ja, zum Beispiel der Fabio Gstrein verbessert sich von 18 auf 13, fühlt sich natürlich völlig schlecht nach dem zweiten Lauf auch, weil er da nicht in Führung geht und weil sich in Chamonix, na gut, aus Chamonix ist, glaube ich, sowieso kaum einer mit gutem Gefühl heimgefahren als die zwei Schweizer dort vorne. Aber das meine ich eben auch, der Strolz, Platz 13, ja, da habe ich zuletzt, glaube ich, schon mal gesagt, ja, das ist irgendwie so sein Leistungsniveau. Den nervt es jetzt schon wieder sehr. Jetzt hat er diese Ausfallsserie überwunden, aber den nervt schon wieder sehr, dass er da nicht weiterkommt, dass er da nicht noch mehr attackieren kann, wirklich nach vorne reinfahren kann. Finde ich ja grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass Johannes Strolz da sich wirklich voll nach vorne orientiert, weil hätte man das vor 2 Monaten, hätte das extrem gern genommen, diesen Fall, und das haben wir jetzt, also das ist schon gut. Und ja, sonst Joscha Sturm als mit Platz 25 mit Startnummer 47, jetzt schaue ich mal, ich glaube, das war die höchste im zweiten Lauf, ja, also dass er sich mit Startnummer 47 auch qualifiziert, war schon mal eine gute Leistung. Ja, vielleicht ein bisschen schade, dass er sich da nicht verbessern hat können noch in Lauf 2, aber Platz 25 ist zum ersten Mal Weltcup-Punkte im Slalom für ihn, also das ist auf jeden Fall als Erfolg zu werten. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen von diesem Slalom in Chamonix, dass du jetzt los wirst, werden willst, oder du schweigst für immer? Na, nicht für immer.
Es stand der Ölkanister diesmal, der aufblasbare
im Zielbereich. Stimmt. Ja,
nicht die Bohrmaschine, ja, sondern der Liquimoli-Ölkanister genau. War wieder da.
Immer wieder, ja. Schön, ja.
Immer wieder schön. Zu sehen. Ja, da musste ich sofort an dich denken. Lukas dachte so, boah, jetzt hat man die Bohrmaschine, wo Garmisch nachgezogen hat. Mhm. Und jetzt kommt Frankreich und holt den Ölkanister raus.
Ja, das ist sehr Wahnsinn. Gut. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das soll es gewesen sein zu Chamonix. Ich habe noch ein bisschen was zu erzählen, weil ich war am Wochenende für den Standard in Saalbach-Hinterklemm. Da hat es einen Termin des ÖSV und der Veranstalter zur Ski-WM 2025 gegeben. Es ist jetzt noch genau ein Jahr hin bis zur Ski-WM, und sie haben da quasi mal informiert, wie so die Vorbereitungen laufen, und es war ganz nett. Es war am Samstag Vormittag, gab es ein Legendenrennen. Ja, da sind sehr viele Starterinnen und Starter aus Österreich gekommen, die schon bei der letzten WM in Saalbach, die war 1991, damals an den Start gegangen sind. Ja, das war sehr nett. Es waren also viele Legenden dort und die sind jeweils mit einem Kind aus dem lokalen Skiclub dort zusammen in einem Team gefahren und mussten eine Zielzeit erreichen. Ja, also es hat zwei gegeben, die eine Zeit vorgefahren sind und dann hat man die so gut es geht erreichen müssen und wer am nächsten dran ist, gewinnt dieses Rennen. War sehr nett eigentlich, war ein cooler Rahmen. Und Tobias, ich habe im Zielbereich den Guido Heuber getroffen. Der ist ja, der lebt ja dort und kommentiert für Eurosport die Skiweltcup-Rennen. Na, endlich auch mal persönlich getroffen, war sehr cool. Er war ja hier auch schon mal zu Gast, haben wir ein bisschen länger geplaudert mit einigen coolen Anekdoten und so weiter. Na, im Home of Lessig. Na, das war sehr cool. Und da gab es eben ja so eine Vorschau auf das Ganze. Saalbach ist ja schon sehr geschäftig, sehr, sehr viel los. Also es war natürlich Samstag, es sind die Semesterferien losgegangen. Gibt es das eigentlich auch in Deutschland? Heißt das auch Semesterferien? Ja, du nix, ja, doch, doch.
Also wenn du von der Universität sprichst, ja.
Ja,
oder redest du von Schule, der Schule?
Schule, nee. Genau.
Aha, nee, okay. Nein, das sind keine Semesterferien, ist universitärer Bereich.
Okay. Na, weil bei
Schulferien sind halt Schulferien.
Ja. In Österreich gibt es das auch, dass eben eine Woche Semesterferien heißt das eben. Also das ist auch gestaffelt nach Bundesländern. Ja, die Wiener sind jetzt dran. Und eben am Samstag war dann quasi der erste Tag der Wiener und niederösterreichischen Semesterferien. Ja.
Aber wird das Schuljahr in Semester eingeteilt?
Oder? Ja, genau. Es gibt ein Halbjahreszeugnis quasi. Ja, genau. Es ist das erste Semester. Das geht bis Ende Jänner. Und im Februar beginnt dann das zweite Semester. Ja.
Na genau. Schau.
Du kannst den Rückstand aufholen im zweiten Lauf, ja, im zweiten Semester, damit du noch gute Noten bis Juni kriegst. Ja.
Wenn jetzt ein 8- oder 9-jähriges Kind aus Österreich nach Deutschland kommt, sagt, schau an, ich habe Semesterferien.
Ja, du, genau. Boah,
krass, das Kind geht schon zur Universität.
Auf die Uni, ja,
Respekt,
ja,
nein. Respekt. Ja.
Genau.
Gut, erzähl weiter von Saalbach.
Ja, ja. Nein, eben, das war der erste Tag von den Ferien und es war schon viel los und dann fragt man sich ein bisschen, wie kann das dann, also wie klappt das dann, dass im nächsten Jahr dort eine ganze Ski-WM auch noch on top quasi draufkommt, aber der Tourismuschef dort hat auch gesagt, na, es wird jeder wird ein Bett finden, ja, das werden wir schon schaffen, alle miteinander. Es wird natürlich extrem viel Aufmerksamkeit auf diese Region bringen. Das ist ein Riesen-Skigebiet, da hängen ja wirklich extrem viele Pistenkilometer zusammen. Ist sehr viel los im Winter und bietet auch sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und zu den Vorbereitungen, interessant habe ich gefunden, sie wissen selber noch gar nicht, also die alpine Kombination soll es ja nicht mehr geben, es gibt auch keine Parallel-Einzelrennen, ja, aber sie wissen auch nicht, wie es mit der Teamkombination ausschaut. Sie rechnen jetzt damit, dass das aus Abfahrt und Slalom besteht, aber ganz fix wissen sie es eben noch nicht, also das muss die FIS noch entscheiden und das ist schon wieder ein bisschen schräg, ja, dass man das ein Jahr davor noch gar nicht weiß. Es hätte ja im Weltcup erprobt werden sollen, diese Disziplin, und das ist ja bis jetzt nicht zustande gekommen. Bin dann gespannt, wie dieser Kombinationswettbewerb dann wirklich ausschaut. Ja. Und sonst, mein Highlight war noch, Stefan Ebert hat am Abend, beim Abendessen auf einmal Ziehharmonika gespielt. Das war das absolute Highlight. Es war richtig Weltklasse, hat auch richtig gut gespielt und war urig und sehr cool. Aber ja, Saalbach Hinterklemm, da gibt es jetzt Tickets, gibt es ab sofort zu kaufen. Aktuell noch im Abo quasi. Man kann sich zum Beispiel für die Speedrennen Tickets kaufen oder die Technikrennen einzeln oder gleich die ganzen 2 Wochen alle Rennen. Und das wird bis Herbst so sein und im Herbst wollen sie dann Tagestickets auflegen. Ja, also wenn dann noch welche übrig bleiben, sie probieren es jetzt mal so. Also vielleicht, falls ihr da interessiert seid, gut überlegen, ob man nicht jetzt schon zuschlägt oder nicht. Es werden 15.000 Fans pro Rennen zugelassen sein. Ja, also es wird nicht die größte WM aller Zeiten sein von den Zuschauermassen. Das wird auch gar nicht gehen, weil eben das Klemmtal ist sehr eng und sehr klein eigentlich, beschaulich. Viel mehr wird da nicht gehen. Deswegen 15.000. Aber das werden es, glaube ich, sogar zusammenbringen. Das ist ihr großes Ziel, dass jedes einzelne Rennen ausverkauft ist. Das haben sie quasi ausgegeben. Ja. So viel zu Saalbach Hinterklemm. Ja, ich habe einen Text noch geschrieben für den Standard, den könnt ihr auch lesen. Habe ich zum Beispiel auf der Après-Ski-Twitter-Seite auch geteilt oder ihr sucht es einfach direkt auf derstandard.at, falls euch das noch auch interessiert. Und ein Thema habe ich noch, Tobias, nämlich wir müssen über einen Alexander Omot-Kilde reden. Ja, da gab es am Donnerstag dann noch einen Medientermin. Ich habe mir da recht kurzfristig zugeschalten, weil es das am Mittwoch geheißen hat, es gibt eine Online-Pressekonferenz mit ihm und er hat mir gedacht, naja, weißt was, ich höre mir das vielleicht an. Und das hat dann doch für mich zumindest überraschend hart geklungen. Ja? Es gab ja dann in der vergangenen Woche auch mal diesen Insta-Post von ihm, wo er diese Wunde auch hergezeigt hat, die er da auf der Wade zugezogen hat. Die schaut ja wirklich, wirklich furchtbar aus, wie in der Metzgerei eigentlich. Richtig, richtig heftig und jetzt kann man sich das Ausmaß auch ein bisschen besser vorstellen. Und er hat auf dieser Online-Pressekonferenz jetzt nicht davon gesprochen, er will nächstes Jahr zum Beispiel in Saalbach unbedingt um einen WM-Titel mitfahren. Ganz und gar nicht, sondern er hat gesagt, ich will wirklich, wirklich wieder als normaler Mensch mal leben können, gehen können. Und ob das dann mit dem Skifahren so klappt, weiß er nicht. Also er will es schon und die Prognose ist ganz okay, also es kann schon sein, aber es kann, also ich war überrascht, wie defensiv er sich da gegeben hat. Was hast du dir gedacht, wie du das gehört hast oder gelesen hast auch, weil das hat irgendwie für mich schon ein bisschen heftiger geklungen, als das alles ja zunächst ich mir das gedacht habe.
Ob man ihn noch mal sehen, keine Ahnung. Das war so mein erster Gedanke, ohne da jetzt was schwarz malen zu wollen.
Ja.
Naja, der Jüngste ist er halt auch nicht mehr. Weiß ich nicht, habe kein gutes Gefühl.
Mhm.
Ohne jetzt da, wie gesagt, ich bin jetzt auch innerhalb der letzten 35 Minuten, obwohl ich es am Anfang angekündigt hatte, das Medizinstudium habe ich in der Zeit okay. noch nicht abgeschlossen.
Sind aber ja auch Semesterferien gerade, muss man sagen. Ja,
ja richtig. klingt nicht gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, wäre natürlich, ey, boah, wenn dann sowas dich die Karriere kostet oder das frühzeitige Karriereende, besiegelt seine Karriere, hat er durchaus schon gehabt, wäre natürlich wahnsinnig bitter. Ja, nee, Gefühl ist nicht gut.
Ja, was mich noch überrascht hat, dass er gesagt hat, er hat das auch veröffentlicht, dieses Foto, ja, auf seiner Instagram-Seite, weil ihm sehr viele aus dem Skizirkus quasi geschrieben haben, hey, das klingt ja gut, du hast eine Schnittwunde an der Wade und eine ausgerenkte oder ja Schulter, bei der er auch operiert worden ist. Aber das klingt ja so, du wirst ja dann bald wieder zurück sein und das schaffst du sicher. Und er wollte irgendwie sagen, Leute, nein, wirklich nicht. Das ist wirklich, wirklich heftig und ist nicht gut und mir geht's nicht gut, ja.
Naja, wir waren ja auch noch so mehr oder weniger erleichtert, voll, weil es klingt ja natürlich auch so, ey, ja, Schnittwunde, gut, rutscht mal mit dem Messer aus, daheim in der Küche haben wir auch eine Schnittwunde, Pflaster drüber, desinfizieren, passt schon, weiter geht's. Aber das, das war ja so eine Schwertwunde, keine Schnittwunde. Also das, ja, gut, aber klar, dass er da auch die Öffentlichkeit mitnimmt, gut, ist völlig legitim.
Er war zwar natürlich bei dieser Pressekonferenz, hat er gegrinst, so wie man den Kilde kennt, gell, bei jeder Frage, aber er grinst halt auch und sagt, also ja, fast schon während, ja genau, bei den Schmerzen hat er eigentlich auch gegrinst fast und hat aber gesagt, das sind höllische Schmerzen, ich kann nicht gescheit schlafen eigentlich, also es, ja, es dürfte wirklich, wirklich ganz arg sein und er hat auch irgendwie gesagt, genau, das war ja auch noch, er hat irgendwie gesagt, ja, ich bin schon ein großer Mann, ein starker Mann und die Schmerzmitteldosierung dürfte dann nicht so leicht fallen, dass das wirklich auch mal wirkt. Quasi so irgendwie hat er das angedeutet. Also sinngemäß hat er das so erzählt, das ist gar nicht so leicht, da dann die richtige Dosis zu finden, dass das wirkt. Also das war auch noch arg. Muss arg sein, hoffentlich erholt er sich davon, ja. Tobias, hast du einen Felix der Woche? Ich habe einen und hau ihn mal gleich raus, ja. Und zwar geht mein Felix der Woche an Johannes Strolz, weil er im ganz untersten Abschnitt eine einzige Hundertstel schneller war als Jul im zweiten Lauf und damit dem Juul einen Golden Run quasi vermiest hat. Sonst hat er überall Sektor-Bestzeiten gehabt, aber dort unten hat der Strolz eine Hundertstel auf dem Juul noch wettgemacht. Deswegen der Felix der Woche von mir an den Johannes Strolz.
Ich lese mal wieder ein paar Junioren-Weltmeister und
Ah, sehr
Weltmeisterinnen
gut.
vor. Und ich finde die Mischung da wirklich spannend. Also welche Nationen wir da tatsächlich auch sehen. Max Peratona aus Italien gewinnt den Super-G. Bei den Jungs, bei den Herren, Mallory Blanc aus der Schweiz gewinnt bei den Damen. Dann haben wir Jenny Ferrer, Germane, Germaine, wo wir immer noch gerätselt haben. Die Lettin, die wir auch im Weltcup schon gesehen haben, die da auch echt coole Ergebnisse erzielt hat, die holt sich Gold bei den Damen. Und da habe ich so leichte Petra Vlhova-Vibes, so aus einer kleinen Nation. Gut, sehr gut. Slalom, haut sie voll rein. Das, ja, ist dann schon bemerkenswert. Dann gewinnt den Slalom bei den Herren gewinnt, den Riesenslalom gewinnt Ryder Sargeant aus den USA. So, also ihr merkt schon, was da für eine Mischung drin ist. Lenz Hechler aus der Schweiz gewinnt bei den Herren. Also wild, wild. Welche Nation? Wir haben auch einen Spanier, der dann im
Stimmt, ja.
Super-G Zweiter wurde. Und eine Nation vermisse ich ein bisschen. Aber gut, die Junioren-Weltmeister sind noch nicht die aktiven Weltmeister, aber
Ja.
die Mischung finde ich halt immer cool und spannend, dass es da im Endeffekt im Ski-Alpinsport schon noch so ist, dass man selbst aus einer kleineren Nation auch in jungen Jahren Erfolge einfahren kann. Und ja, deswegen machen wir heute Felix der Woche für alle. Ja, also bin heute sehr großzügig.
Sehr gut. Du kriegst einen, everyone kriegt einen. Sehr gut.
Everyone kriegt einen.
Perfekt. Dann am Wochenende, da steht ein Technikwochenende an, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Genau. In Bansko die Männer, in Soldeo die Frauen. Tobias, ich übergebe an dich.
So. Du übergibst an mich, dann haben wir nämlich am 10., das ist der, muss ich in meinen Kalender reinschauen, aber es ist der Samstag, Riesenslalom 9:30 Uhr. Und 12:30 Uhr, zweiter Durchgang. Da sind wie gesagt die Herren unterwegs und dann das Slalom am Sonntag. Same time, 9:30 Uhr, erster Durchgang. 12:30 Uhr, zweiter Durchgang. Und dann, wer Bock auf Ski Alpin hat, kann eigentlich 9 Uhr
Zuschauen,
einschalten.
ja.
Die Vorberichterstattung beginnt, weil eine Stunde nach den Herren, also 10:30 Uhr Riesenslalom bei den Damen in Soldeo und zweiter Lauf dann 13:30 Uhr, Slalom, einen Tag später, Sonntag. Auch hier selbe Zeiten, 10:30 Uhr, 13:30 Uhr und hoffentlich Winter, hoffentlich Winter.
Ja, absolut. Sehr gut, das schauen wir uns an. Vier Rennen stehen am Plan fürs Wochenende. Ich freue mich drauf. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns dann nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Woche und bis bald. Servus.